Karfreitag. Karfreitag, das ist kein Tag wie jeder andere. Karfreitag, das ist vielleicht auch ein Rätsel. Warum ist es kein Tag wie jeder andere? Warum feiern wir da Gottesdienst mitten in der Woche? Ja, weil Jesus gestorben ist. Jesus ist gestorben. Aber warum stirbt Jesus? Ich glaube, wenn wir in unserer Gesellschaft von Jesus reden und diese Kampagne Jesus ist, hat ja zum Ziel gehabt, das Gespräch über Jesus zu ermöglichen, wieder mal über Jesus ins Gespräch zu kommen. Jesus ist Punkt, Punkt, Punkt. Und es hat ja ganz viel ausgelöst an positiven und auch kritischen Echos. Und das ist ja sehr gut, wenn wir endlich mal wieder über Jesus reden, nicht nur über Kirche oder so, sondern Jesus ist ja das Thema, über das auch ich immer wieder reden möchte. Jesus ist, und dann ist die Botschaft von Karfreitag so einfach, Jesus ist gestorben. Aber damit ist was ausgesagt, aber noch nichts verstanden, noch nichts begriffen und es hat sich auch noch nichts verändert. Jesus ist gestorben. Warum scheut Gott keine Kosten? Das ist eine große Frage, denke ich, die immer wieder kommt. Ja, hat Gott ein Problem mit mir? Dass Gott immer von Sünde reden muss, hat Gott ein Problem mit mir? Gibt keinen anderen Weg als das Kreuz. Ist es nicht grausam, dass da einer am Kreuz stirbt, der Unschuldige für die Schuldigen? Soll ich nicht selber gerade stehen für mich? Das sind doch Fragen, die kommen, wenn man mit Menschen über das Kreuz redet. Warum ist das Kreuz wichtig? Das Kreuz ist ein Hinrichtungsinstrument gewesen. Wir wissen, vor ein paar Jahren ist ja dieser Film The Passion of Christ erschienen von Mel Gibson und ich habe dann da nur Bilder verwendet, um Bilder vom Kreuz auf einer Gemeindefreizeit. Dann kam hinterher ein Vater zu mir und hat gesagt, er findet die Bilder zu brutal für seine Kinder. Jesu Kreuz am Tod am Kreuz war kein einfacher Weg. Warum stirbt Gott am Jesus am Kreuz? Warum scheut Gott keine Kosten? Wir lesen miteinander das Markus-Evangelium. Und ich habe für diese Predigt viele Kapitel übersprungen. Wir sind eigentlich am Ende vom Kapitel 3, aber der Predigttext, den der Paul vorhin schon vorgelesen hat, der steht in Markus 10, Vers 45. Und da sagt Jesus von sich selbst, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und ich habe diesen Predigttext gewählt, weil das der Schlüsselvers, sagen die Kommentatoren und denke auch ich, einer der Schlüsselverse des Markus-Evangeliums ist. Einer der Schlüsselverse ist, um Jesus zu verstehen. Ich bin gekommen. Das haben wir schon mal gehört. In Markus 2 zum Beispiel sagt Jesus in der Diskussion, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und Jesus formuliert es da negativ. Ich bin nicht gekommen, um die Gerechten zu rufen, sondern um die Sünder zu rufen. Und er formuliert es hier positiv. Ich bin gekommen, um zu dienen, um mein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Und das Markus-Evangelium, das wird von vielen, und ich finde das eine gute Bezeichnung, eigentlich als eine Passionsgeschichte mit einer langen Einleitung bezeichnet. Das Markus-Evangelium ist das kürzeste Evangelium, 16 Kapitel, aber es ist eine Passionsgeschichte, die Leidensgeschichte Jesu mit einer langen Einleitung. Denn immer und immer wieder finden sich diese Fingerzeige. Schon in Markus 3 wird beschlossen, dass dieser Jesus beseitigt werden muss. Schon da zeichnet sich ab, wo diese Geschichte enden wird. Oder vielleicht doch nicht, denn das Kreuz ist ja nicht das Ende, sondern die Auferstehung aber trotzdem ist das Kreuz zentral. Und einer der spannenden Dinge im Markus-Evangelium ist, dass Jesus seinen Tod ankündigt. Mehrfach. Es ist ganz einfach, sich auswendig zu merken, wo diese Leidensankündigungen Jesu stehen. Das ist nämlich Markus 8, 9, 10. Sich nur eine Zahl merken, 8, 9, 10, dann weiß man, in jedem Kapitel kommt einmal die Leidensankündigung Jesu vor. Und das Interessante ist eben, dass jedes Mal nach dieser Leidensankündigung die Jünger es nicht begreifen, was Jesus ihnen sagen will. Und wir sind hier in Kapitel 10 und auch da hat Jesus gerade über seinen Tod gesprochen. Es heißt in Markus 10, Vers 32, sie waren auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, Jesus ging voran. Unruhe hatte die Jünger ergriffen und auch die anderen, die mitgegangen hatten. Er nahm die 12 noch einmal beiseite und kündigte ihnen an, was mit ihm geschehen werde. Wir gehen jetzt nach Jerusalem hinauf, sagte er. Dort wird der Menschensohn in die Gewalt der führenden Priester und der Schriftgelehrten gegeben. Sie werden ihn zum Tod verurteilen und den Heiden übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und schließlich töten. Doch 3 Tage danach wird er auferstehen. Noch klarer konnte Jesus das nicht ankündigen, was mit ihm geschehen wird. Und wie ist die Reaktion der Jünger? Direkt danach kommen Jakobus und Johannes zu ihm und sagen, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Ja, was wollt ihr denn? Wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Oder? Die wichtigste Sorge der Jünger angesichts des Leidensankündigung Jesu ist, dass sie auf ihre Kosten kommen. Sie haben noch ihre Wunschliste. Das müssen sie noch vortragen. Nichts verstanden. Und wenn wir verstehen wollen, was Karfreitag bedeutet, dann müssen wir Jesus zuhören. Und Karfreitag findet nicht statt, weil da irgendein kosmisches Machtgefüge ist, was Sünde heißt und Gott hat gar keine andere Möglichkeit, sondern Karfreitag findet statt, weil Gott Karfreitag will. Ich bin gekommen. Ich bin gekommen, sagt Jesus. Nicht um mir dienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Natürlich hat Karfreitag mit der Macht der Sünde zu tun. Natürlich hat Karfreitag mit unserer desolaten Welt zu tun. Aber Karfreitag findet nicht deswegen statt, weil Gott ein Problem mit uns hat, sondern weil wir ein Problem mit Gott haben. Sünde zerstört uns und unsere Welt. Sünde verunmöglicht uns die Gemeinschaft mit Gott. Wir sind diejenigen, die mit Gott ein Problem haben. Es ist nicht Gott, der uns, der sich mit uns versöhnt, sondern er versöhnt die Welt mit sich selber. Gott kommt in diese Welt, weil er das will. Jesus betet am Abend vor der Kreuzigung. Wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und dann geschieht das, weil Gott das will. Ich bin gekommen. Wir können viel diskutieren darüber, macht das Sinn, dass Jesus am Kreuz stirbt? Und wenn man sich mit Menschen über Jesus unterhält, dann wird das eine Frage sein. Man kann darüber diskutieren, ist Stellvertretung überhaupt möglich? Man kann darüber diskutieren, hat Gott ein Problem mit mir? Aber man muss der Wahrheit ins Auge sehen. Jesus sagt, ich will für dich am Kreuz sterben. Ich will diesen Weg gehen. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Warum geht Gott diesen Weg? Ja, weil wir Sünder sind, klar. Aber warum geht er diesen Weg? Hören wir mal auf ein paar ganz bekannte Verse. Johannes 3, Vers 16, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen Sohn, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Warum scheut Gott keine Kosten? Ich muss da ja mitschreiben. Weil er das will. Das ist der erste Punkt. Warum will er denn das? Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Johannes 15, Vers 13. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Warum will Gott das? Weil er ein Problem mit uns hat? Nein, weil er uns liebt. Weil er sich danach sehnt, mit uns in dieser Welt unterwegs zu sein. Weil er Gemeinschaft mit uns möchte. Weil er diese Welt liebt. Weil er unser Freund sein möchte. Ich glaube, wir verstehen Karfreitag nicht, wenn wir nur über Sünde reden. Sondern wir verstehen Karfreitag erst dann, wenn wir über Gottes Liebe reden. Über seine Barmherzigkeit, über seine Gnade, über seine weitreichende Bereitschaft, uns entgegenzukommen. Nicht da stehen zu bleiben, wo er ist und zu sagen, ist doch nicht mein Problem, wie es euch geht. Sondern weil er sieht, wir haben keinen Ausweg. Wir haben kein Mittel gegen die Macht der Sünde. Wir werden immer wieder scheitern. Wir werden in dieser Macht ausgeliefert, ohne Hoffnung auf Erfolg. Und wenn wir unsere Nachrichten anschauen, dann sehen wir doch genau das. Wenn wir in unsere Beziehungen schauen, dann sehen wir doch genau das, dass immer und immer wieder die Macht der Sünde zerstört. Sünde zerstört. Und deswegen wird auch niemand mit seiner Sünde glücklich. Davon bin ich überzeugt. Am Ende sitzen wir da und sind todunglücklich, weil wir eigene Wege gegangen sind. Weil Dinge kaputt gegangen sind. Weil wir Gott außen vor gelassen haben. Und Gott will nicht außen vor bleiben. Er liebt uns, er sehnt sich nach uns, er streckt seine Hand nach uns aus. Er kommt in diese Welt. Paulus sagt mal, Jesus ist für uns gestorben, als wir noch seine Feinde waren. Nicht Gott ist unser Feind, wir sind Gottes Feinde. Wir haben ein Problem mit Gott. Wir können vor Gott nicht bestehen. Und Jesus kommt uns entgegen, streckt die Hand nach uns aus und sagt, ich liebe dich. Ich liebe dich. Und das ist der tiefste Grund für Jesu Barmherzigkeit. Wir werden nie verstehen, wer Jesus ist und wie Jesus handelt, wenn wir nicht seine Liebe verstehen. Dass Jesus nicht darauf wartet, dass wir ihm beweisen, dass wir würdig sind. Dass Jesus nicht darauf wartet, dass unsere Frömmigkeit sich einstellt, damit wir zusammenpassen. Dass Jesus nicht darauf wartet, dass wir von uns aus alles ihn geregelt bekommen. Sondern er liebt uns und kommt, bevor wir alles geregelt haben, weil wir es gar nicht regeln können. Und deswegen, warum scheut Gott keine Kosten? Warum scheut Gott keine Kosten? Weil er uns liebt. Und ich glaube tatsächlich, dass dass viele von uns, und ich schließe mich damit ein, ganz tief im Innersten immer wieder den Eindruck haben, ich muss Gott doch beweisen, dass ich seiner Liebe würdig bin. Musst du gar nicht. Er liebt dich. Er liebt dich. Er streckt seine Hand aus nach dir. Aber Gott will noch mehr. Warum scheut Gott keine Kosten? Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Der Grund, warum Gott keine Kosten scheut, ist natürlich Vergebung. Er stirbt stellvertretend für uns, damit die Macht der Sünde gebrochen ist. Er stirbt am Kreuz für uns, weil dadurch Vergebung möglich ist. Und Vergebung ist sowas Köstliches. Corrie ten Boom, ich habe schon ein paar Mal von ihr erzählt, eine Frau, die mich immer wieder beeindruckt, wenn ich über ihr Leben nachdenke. Eine Frau, die im Zweiten Weltkrieg im KZ war, in Ravensbrück, durch die Nazi-Herrschaft ja fast ihre ganze Familie verloren hat. Ihr Vater ist im Gefängnis in Holland noch gestorben, soweit ich weiß. Ihre Schwester Betsy ist im Konzentrationslager gestorben. Und sie berichtet ja auch davon, dass Vergebung für sie Arbeit war. Dass sie lernen musste, ihren Peinigern zu vergeben. Sie erzählt mal von dieser Begebenheit, dass sie nach einem Vortrag in Deutschland, wo sie als Evangelistin über Vergebung gesprochen hat, dass da ein ehemaliger Aufseher von Ravensbrück auf sie zugegangen ist und gefragt hat. Sie haben die ganze Abend von Vergebung gesprochen. Können Sie mir vergeben? Und die Hand ausgestreckt hat. Und wie sie dann innerlich gekämpft hat. Und für sie war das so ein wichtiges Bild, dass Jesus, dass Gott die Sünden nimmt und sie an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt. Und sie musste dann lernen, dass wenn das wahr ist, dass sie dann auch vergeben darf. Dass sie dann vergeben soll. Und dass Vergebung sie frei macht. Und dieses Bild von der tiefsten Stelle des Meeres, das finde ich so ein faszinierendes Bild. Denn der Sünde schafft Gott weg, wenn er vergibt. Das ist nimmer da. Mein Schwager hat uns diese Woche ein Bild geschickt. Das fand ich lustig. Es hat zwar nichts mit dem Meer zu tun, aber es hat was mit dem Thema verloren zu tun. Der hat seinen Ehering verloren vor 2 Jahren beim Spielen auf einem Spielplatz. Und sie sind dann immer wieder hingegangen und haben gesucht. Und jetzt hat er einen Metalldetektor mitgenommen und hat den Spielplatz, Waldspielplatz abgesucht. Und ihr glaubt es kaum, aber nach zwei Jahren, nach mehrfachem Suchen, hat er mit Hilfe von dem Metalldetektor unter so Holzschnitzeln, hat er den Ring ausgegraben. Er hat den wieder gefunden. Hey, aber das ist gar nicht so einfach. Mein Kollege in Heiden, der hat mal seinen Ring im Bodensee verloren. Der hat den nimmer gefunden. Wisst ihr? Und immer wieder geistern Meldungen durch die Nachrichten, dass ein Schiffswrack gefunden wurde und dass das und das ist. Versucht mal im Meer was zu finden. Das traurige Beispiel, und ich erwähne es nur, um es deutlich zu machen, wie stark dieses Bild ist, im Meer versenken, ist doch dieser Flug MH370. Seit 2 Jahren suchen wir im Meer nach diesen Menschen, um das Schicksal zu klären, dieses Flugzeug. Mit aller Technik, und wir finden dieses Flugzeug nicht. Ich hoffe natürlich, dass sie es irgendwann finden. Aber versteht ihr? Das ist Vergebung. Da wird Sünde weggeschafft, weggenommen, nicht mehr da, verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Wo Vergebung ist, ist keine Rechtfertigung mehr nötig. Keine Selbstrechtfertigung mehr. Wo Vergebung ist, da ist Freiheit. Wo Vergebung ist, da hat die Sünde keine Macht mehr. Da darf sie nicht mehr mitreden. Und es ist unsere Aufgabe als Christen, dieses Geschenk der Vergebung zu entdecken und anzunehmen. Corrie ten Boom hat erzählt, dass sie immer noch Bilder und Erinnerungen an ihre Peiniger hatte, bei sich irgendwo aufgehoben hatte und dass sie sich immer wieder daran erinnert hat. Menschen, die ihr Leid angetan haben, Böses angetan haben, und sie konnte damit ihre Schmerzen kultivieren. Und irgendwann hat jemand zu ihr gesagt, wenn du vergeben hast, dann musst du das wegschmeißen. Und sie hat es weggeschmissen. Vergebung heißt, Sünde ist nicht mehr da. Es gibt keinen Grund mehr, sich zu rechtfertigen. Manchmal habe ich den Eindruck, wir denken so über Jesus und über Gott. Eines Tages, wenn ich vor Gott stehe, dann kann ich mich schon rechtfertigen. Dann kann ich ja schon erklären, warum und wieso. Und Jesus sagt doch, du brauchst dich nicht mehr zu rechtfertigen. Du schaffst es eigentlich auch gar nicht, dich zu rechtfertigen. Ich komme in diese Welt. Ich will Vergebung ermöglichen. Ich will Sünde vergeben. Ich will Reinigung. Ich will Erneuerung. Ich bin gekommen, nicht um mir dienen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben. Lösegeld, dieses Bild, was man nicht ins letzte Detail auslegen kann, denn die Frage ist ja immer, wer bekommt denn das Lösegeld bezahlt, oder? Auf diese Frage geht die Bibel nicht ein. Und ich finde, wir sollten sie auch nicht pressen und ein System draus machen. Sondern das Bild vom Lösegeld will uns helfen zu verstehen, Jesus ist gekommen, um frei zu machen. Wenn Lösegeld bezahlt wird, dann ist Freiheit da. Dann muss ich nichts mehr bezahlen. Und Paulus greift dieses Bild auf in 1. Korinther 6. Wo es um unsere Sexualität geht, ganz übrigens. Da heißt, Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht's mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Warum scheut Gott keine Kosten? Weil er das will, weil er uns liebt, weil er uns vergibt. Und jetzt geht's noch weiter. Jesus ist nicht in diese Welt nur gekommen, um Vergebung zu ermöglichen. Wenn wir nur das verstanden haben, dann haben wir nur die Hälfte verstanden. Denn Jesus ist gekommen, um mehr zu ermöglichen. Jesus ist gekommen, um Versöhnung zu ermöglichen. Vergebung versenkt die Sünde. Versöhnung macht einen Neuanfang. Vergebung versenkt die Sünde. Versöhnung macht einen Neuanfang. Versöhnung ist unsere Botschaft. Paulus sagt mal im 2. Korintherbrief, und das ist, finde ich, ein Vers, den man sich jedes Karfreitag vor Augen hält. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. 2. Korinther 5, Vers 19 bis 21. In der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt. Wir haben die Aufgabe, diese Versöhnungsbotschaft zu verbreiten. Wir rufen zur Umkehr. Und der Ruf lautet nicht, nehmt die Vergebung an, sondern nehmt die Versöhnung an. Karfreitag heißt, Gott möchte Beziehung mit uns. persönliche Beziehung. Gott möchte uns nicht nur reinwaschen, sondern er möchte in uns leben. Gott möchte uns zu seinem Eigentum machen. Ganz, ganz starker Begriff, den Paulus in 1. Korinther 6 versetzt. Gott hat uns erkauft, wir sind sein Eigentum geworden. Hey, da hat ein Machtwechsel, ein Eigentümerwechsel stattgefunden. Mit der Lösegeldzahlung. Gott lädt uns ein zur Versöhnung. Und wer mit Gott versöhnt ist, der lebt mit Gott. Der will Gott lieben. Wo keine Versöhnung ist, hat Vergebung noch nicht ihr Ziel erreicht. Wo keine Versöhnung und Gemeinschaft mit Gott ist, da bleibt Vergebung auf dem halben Weg stehen. Jesus ist gekommen, um die Botschaft der Versöhnung zu machen. Niemand muss ohne Gott leben. Jeder ist eingeladen, unter der Herrschaft von Gott in seinem Reich zu leben. Jeder ist eingeladen, Vergebung in Anspruch zu nehmen und dann aus der Versöhnung zu leben. Und jetzt noch ein letztes, das muss ich in diesem Text natürlich bringen. Warum scheut Gott keine Kosten? Weil er das will, dass er am Kreuz stirbt, weil er uns liebt, weil er Vergebung ermöglicht, weil er Versöhnung ermöglicht und weil er Dienst ermöglicht. Ich habe das vorhin angedeutet. Die Jünger, Jakobus und Johannes, kommen, um sich ihren Ehrenplatz zu sichern. Sie kommen mit ihrer Wunschlist und dann sagt Jesus, das ist der falsche Weg, Freunde. Ihr müsst den Weg gehen, den ich gehe. Er sagt, ihr wisst, dass die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter dich der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus ist Vorbild für uns. Glaube, die Beziehung zu Gott ist nicht der Mittel, um unsere Ehrenplätze in Gottes Reich zu sichern. Ist nicht das Mittel, um unsere Wunschlisten vor Gott durchzudrücken. Und vielleicht müssen wir auch mal unsere Gebetszeiten darauf prüfen und unsere Gebetshaltung, wie das so klingt, wenn wir mit Gott sprechen. Manchmal war ich schon über mich selbst erschrocken, wie oft ich Gott im Gebet sage, Gott, jetzt musst du und du kannst und da und dert und jetzt auf, hopp. Und dabei geht es doch darum, dass ich ihm diene und dass mein Leben Dienst für die vielen, für Einsatz zum Einsatz ist für seine Sache. Gott ermöglicht Dienst. Gott ermöglicht, dass wir zu Botschaftern der Versöhnung werden. Dass wir zu Botschaftern der Vergebung werden. Dass wir Vergebung und Versöhnung mit Gott ermöglichen. Jesus ist für uns gestorben. Weil er das will. Nicht weil er ein Problem mit uns hat, sondern weil wir ein Problem mit ihm haben. Diese ganzen Diskussionen immer wieder, ja. Wenn ich dann vor Gott stehe, dann habe ich schon genug geleistet, in Anführungszeichen. Das wird schon langen. Diese ganzen Vorstellungen, die zerbrechen doch daran, dass Gott heilig ist. Und dass wir, so wie wir sind, vor Gott nicht bestehen können. Und deswegen kommt Gott in diese Welt, weil er uns liebt. Weil er uns ermöglichen möchte, dass Vergebung möglich ist. weil er Barmherzigkeit, Gnade und Liebe aufrichten will. Und weil er Versöhnung ermöglichen will. Dass wir unter seiner Herrschaft leben können und als Versöhnte ihm und seiner Sache dienen können. Bevor wir jetzt das Abendmahl miteinander feiern, und das Abendmahl ist nichts anderes als die Einladung, das anzunehmen, was da steht. Die Einladung anzunehmen, dass Gott für mich gestorben ist. Dass Gott für mich in diese Welt gekommen ist. Dass Gott mich liebt. Dass Gott Vergebung und vor allem auch Versöhnung ermöglicht. Dass Gott mich zum Botschafter der Versöhnung macht. Dafür steht das Abendmahl. Und ich lade uns ein, jetzt noch zwei Lieder miteinander zu singen, wo wir vor das Kreuz kommen. Denn das Kreuz ändert alles in der Geschichte dieser Welt. Ändert alles in unserem Leben mit Gott. Ändert unser Denken von Gott. Ändert unsere Notwendigkeit, uns vor Gott zu rechtfertigen. Herr Jesus, wir haben das gesungen. Du hängst am Kreuz wegen mir. Und du zeigst uns deine Liebe, weil wir sonst nicht vor dir bestehen können. Danke, Herr Jesus, dass du diesen Schritt gegangen bist. Danke, dürfen wir uns heute daran erinnern, dass deine Liebe nicht zu klein war. Dass dir der Weg zu uns nicht zu schade war. Dass du bereit warst, für uns zu sterben. Danke, Herr Jesus, hast du die Welt mit dir versöhnt. Hast du alles gegeben, damit wir frei werden, dass wir versöhnt und mit dir leben dürfen. Danke, Herr Jesus, für das Geschenk vom Abendmahl und für deine Gegenwart heute Morgen. Amen.